SRF 1.
.30 Uhr informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Glyphosat war für den Krebs mitverantwortlich. Ein Verdikt vor einem US-Gericht über den Unkrautvernichter könnte den Bayer-Konzern teuer zu stehen kommen. Das ist den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Die Schweiz will das Klima schützen, schädigt damit aber die Gesundheit der Ärmsten in Peru.
I think it's quite unethical to put the cooking of the poor up on the margin on climate change. I mean, it's you and I that cause climate change.
Es sei unethisch, wenn Arme das Klima retten sollten. Denn wir Reichen verursachten doch den Klimawandel, sagt der Experte. Ein Pass beweist unsere Identität in der realen Welt. Eine elektronische Identität soll das Gleiche in der digitalen Welt tun. Der Nationalrat diskutiert die Idee des Bundesrats am Nachmittag und wir schon um 13 Uhr im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Für Bayer war es die teuerste Übernahme. Letzten Sommer kaufte die deutsche Chemiefirma Monsanto für 63 Milliarden Dollar. Dieser Kauf dürfte Bayer aber noch viel, viel teurer kommen nach dem neuesten Urteil. Eine Geschworenenjury in San Francisco hat jetzt nämlich einstimmig entschieden, dass ein Pflanzenschutzmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers gewesen sei. Ein zweites Urteil, das weitere Sammelklagen provozieren dürfte. An der Börse sagte die Aktie darauf ab. Seit der Übernahme von Monsanto vor 9 Monaten ist die Aktie von Bayer generell um 31% gesunken. Und das ist noch nicht alles. Charlotte Jacquemart.
In den USA waren Ende Januar 11.200 Klagen gegen Bayer bzw. Monsanto hängig. Die Klagewelle wegen des Einsatzes von Glyphosat war im letzten Herbst so richtig ins Rollen gekommen, nachdem ein US-Gericht in einem ersten Fall Bayer zu einer hohen Millionenentschädigung verknurrt hatte. Der aktuelle Fall in San Francisco ist nun aber der erste, der vor einem Bundesgericht verhandelt wird. Damit hat er mehr Gewicht als der erste Fall. Ob Bayer auch in diesem zweiten Fall dem Krebsopfer eine Entschädigung zahlen muss, wird ab heute in Kalifornien verhandelt. Teuer wird es für Bayer dann, wenn der Kläger das Gericht davon überzeugen kann, dass Monsanto um die Gefahr von Glyphosat wusste, sie aber verheimlicht hat. Bayer gibt sich zuversichtlich. Glyphosat sei nicht krebserregend, ist sich der Konzern sicher. Für Rechtsstreitigkeiten hat Bayer erst 660 Millionen Euro zur Seite gestellt. Analysten sagen, die Entschädigungen an Krebsopfer könnten sich auf über 20 Milliarden Dollar belaufen, immer vorausgesetzt, Monsanto kann eine bewusste Verheimlichung der Gefahr nachgewiesen werden. Für Bayer geht es aber um weit mehr als um teure Gerichtsfälle. Die Monsanto-Pflanzenschutzmittel mit Glyphosat sind für Bayer so etwas wie das iPhone für Apple. Sie werden in 160 Ländern verkauft. Jahresumsatz über 4 Milliarden Dollar. Bayer kann und will darauf nicht verzichten. Aber auch viele Bauern wollen es nicht. Als Brasilien die glyphosathaltigen Produkte im letzten Sommer verbieten wollte, liefen die Bauern Sturm. Auch in anderen Ländern gibt es erst zaghafte Versuche, Glyphosat einzuschränken. Zum Beispiel in Frankreich und in Tschechien. Für den Pharmakonzern Bayer geht es also um viel. Und er muss so lange das Schlimmste befürchten, bis wissenschaftlich geklärt ist, ob Glyphosat wirklich krebserregend ist. 2017 hatte die Lebensmittelbehörde der EU Glyphosat nach langem Streit für weitere 5 Jahre bewilligt. Es gebe zu wenig wissenschaftliche Beweise, dass das Pflanzenschutzmittel Krebs erzeuge, hieß es damals. Allerdings waren die Studien, die zu diesem Schluss führten, nicht öffentlich. Am Europäischen Gerichtshof ist eine Klage hängig, die die Publikation der Studien erzwingen will.
Charlotte Jacquemart. Die weiteren Nachrichten bringt uns Dominik Rolli.
Die EU-Wettbewerbshüter büßen Google mit knapp 1,5 Milliarden Euro. Der US-Internetriese habe seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht, befand die EU-Kommission. Google habe unter anderem restriktive Klauseln in Verträge mit Internetseiten eingebaut, so dass andere Wettbewerber dort keine Werbeanzeigen mehr platzieren konnten, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Damit habe Google während mehr als 10 Jahren anderen Unternehmen die Chancen auf fairen Wettbewerb und Innovationen verbaut. Es ist bereits die dritte Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbshüter gegen Google innerhalb 3 Jahren. Das Parlament hat sich am Morgen mit Bürokratie beschäftigt. Künftig soll es schwieriger sein, ein neues Gesetz zu beschließen, wenn dieses hohe Kosten und viel Bürokratie verursacht. Der Ständerat hat wie zuvor bereits der Nationalrat zugestimmt, dass solche Gesetze künftig eine qualifizierte Mehrheit brauchen. Die Gegner argumentierten vergeblich, dass Bürokratie mit bürokratischen Mitteln einzudämmen der falsche Weg sei. Die Mehrheit des Ständerates befand aber, eine Regulierungsbremse sei nötig, die bisherigen Bestrebungen genügten nicht. In der Schweiz sind im vergangenen Jahr rund 37.500 Ärztinnen und Ärzte tätig gewesen, etwas mehr als im Vorjahr. Das zeigt die Statistik des Ärzteverbands FMH. Diese zeigt auch, dass noch immer deutlich weniger Frauen als Männer in Kaderpositionen tätig sind. Auf Stufe leitender Arzt lag der Frauenanteil 2018 bei knapp 25%, auf Stufe Chefarzt bei rund 12%. Allerdings dürfte die Zahl der Frauen im Arztberuf laufend zunehmen. Unter den Studierenden und in der Altersgruppe der unter 45-Jährigen stellen sie bereits die Mehrheit. Rund um den Flughafen Zürich sorgen Bauarbeiten im nächsten Halbjahr für Lärm in der Nacht. Laut einer Mitteilung finden die nächtlichen Arbeiten von Ende März bis Oktober statt. Es handle sich um lärmintensive Vorarbeiten für eine spätere Pistensanierung. Wegen der Pistennähe seien die Arbeiten nur nachts möglich, so der Flughafen. Ein Schweizer Kreuzfahrtschiff ist auf dem Fluss Waal in den Niederlanden mit einem Frachter zusammengestoßen. Laut den Einsatzkräften wurden die rund 160 Passagiere der MS Edelweiss vorsorglich an Land gebracht. Sie seien mit dem Schrecken davon gekommen. Ein Feuer auf dem Passagierschiff habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Bei der Kollision sei zudem auch eine Eisenbahnbrücke beschädigt worden, heißt es weiter. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. In Mosambik hat die Regierung wegen verheerender Überschwemmungen den Notstand ausgerufen. Seit heute gilt im südostafrikanischen Land zudem eine 3-tägige Staatstrauer zum Gedenken an die Opfer des Wirbelsturms Idai. Der Sturm war in der Nacht auf den letzten Freitag vom Indischen Ozean auf Land getroffen. Mosambiks Präsident befürchtet mehr als 1000 Todesopfer. Die Hafenstadt Beira sei größtenteils zerstört. Auch in den benachbarten Staaten Simbabwe und Malawi benötigten nach dem Wirbelsturm Hunderttausende Menschen Trinkwasser, Nahrungsmittel und Medizin. In Kasachstan ist ein neuer Präsident vereidigt worden, Kasym Schomart Tokayev. Der vorherige Chef des Oberhauses übernimmt die Macht, wie in der Verfassung vorgesehen. Gemäß der Nachrichtenagentur Interfax würdigte Tokayev bei der Vereidigung den langjährigen Präsidenten Nursultan Nazarbayev. Nazarbayev gab gestern seinen Rücktritt bekannt. Der 78-Jährige wäre auf Lebenszeit im Amt gewesen. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne den ganzen Tag, meist ist der Himmel sogar wolkenlos. Bei zügiger Brise erreichen die Temperaturen heute im Norden um 11, morgen um 14 Grad. Im Süden gibt es heute 14 Grad und morgen rund 17 Grad.
Sie hören Rendezvous, es ist 12.38 Uhr. Das Klimaschützen heißt Treibhausgase reduzieren. Geht es nach dem Bundesrat, setzt die Schweiz dabei künftig stark auf Reduktion im Ausland. Das heisst, die Schweiz bezahlt für Klimamaßnahmen anderswo und schreibt sich die Reduktion gut. Dieser Emissionshandel ist im Pariser Klimaabkommen vorgesehen und die Schweiz hat vor kurzem mit Peru ein erstes Pilotprojekt beschlossen. Arme Menschen in Peru sollen Kochherde bekommen, die das Holz effizienter verbrennen und damit den CO2-Ausstoß reduzieren. Doch es gibt Kritik an diesem Ansatz. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Die Idee leuchtet ein. Alle, die auf offenem Feuer kochen, bekommen einen Herd, der Brennholz spart, und schon hat man den CO2-Ausstoß reduziert. Doch es gibt noch anderes, das bei solchen Projekten zu berücksichtigen ist, sagt Heather Adair von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Holzfeuer verschmutzen die Luft im Haus massiv und seien gesundheitsschädlich.
Cardiovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer.
Rauch schädigt das Herz, den Kreislauf, die Lunge. Ursprünglich hofften Experten, dass die Gesundheit profitiert, wenn die Betroffenen vom offenen Feuer auf Holzherde wechseln, die immerhin einen Teil des Rauchs per Kamin aus dem Haus leiten. Aber das sei schwieriger als gedacht, sagt Heather Adair.
So if you were to examine how much exposure leads to disease risk, it is quite exponential in its shape. It goes up very quickly.
Untersuchungen zeigten, selbst wenig Schadstoffe in der Innenluft machten krank. Und die Folgen sind gravierend, weiß man heute. 4 Millionen Menschen pro Jahr sterben deswegen, mehr als an Malaria, Tuberkulose und AIDS zusammen. Die WHO hat darum Grenzwerte festgelegt. Und es ist Hedda Adair kein einziger mit Holz befeuerter Herd bekannt, der diese einhält und sich für den Einsatz in armen Regionen eignet.
Currently we are not aware of a scalable and affordable biomass cook stove that meets WHO guidelines.
Das schweizerisch-peruanische Emissionshandel-Pilotprojekt wird von der Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation CLIC getragen. CLIC setzt die Gelder ein, mit der die Schweizer Mineralölgesellschaften laut Gesetz einen Teil ihres CO2-Ausstoßes kompensieren müssen. Mischa Klassen von CLIC sagt, er kenne die Diskussion um die Luftqualität im Haus.
Ich bin jetzt aber auch nicht im Bild, ob es da eigentlich von der wissenschaftlichen Seite eine Wahrheit gibt, in dem Sinn, dass man sagen kann, was jetzt wirklich wie viel wirkt.
Es helfe der Gesundheit bestimmt, wenn jemand vom CLIC-Projekt einen Herd mit Kamin bekomme. So habe es sicher weniger Rauch im Haus als mit offenem Feuer. Wichtig sei auch, dass die peruanische Regierung die Anforderungen für die Herde bestimme. Momentan laufe ihre Prüfung.
Die Standardisierung ist aber ein integraler Bestandteil des Ansatzes. Also das ist auch von peruanischer Seite natürlich gefordert, oder dass diese Öfen eben den nationalen Grenzwerten entspricht. Aber über konkrete Messergebnisse habe ich keine Kenntnis.
Kirk Smith von der Universität Berkeley in Kalifornien ist einer der Experten in diesem Bereich. Er kennt die Situation in Peru.
I know something about Peru, and they do have some improved stoves there, but they aren't particularly good ones, and they may be a bit cleaner.
Es gäbe dort einige Herde, die an arme Menschen abgegeben würden. Sie seien wohl etwas sauberer als primitivere Modelle, aber die WHO-Richtlinien hielten sie sicher nicht ein. Nach Jahren weltweiter Versuche hat Smith die Hoffnung aufgegeben, dass es je einen Holzherd geben wird, der günstig genug ist für arme Menschen und sauber genug. Darum propagiert er Gasherde. Diese erfüllten die WHO-Richtlinien mühelos.
Peru also has a big LPG-Programm. You know, you might ask, why isn't the Swiss helping with that?
Peru habe auch Projekte, die den Einsatz von Gasherden in armen Regionen fördere. Warum unterstütze die Schweiz diese nicht? Mischa Klassen widerspricht. Das CLIC-Projekt habe Menschen im Visier, die sehr arm seien.
Diese Familien würden neue Technologien, also wie zum Beispiel Gasöfen, aus verschiedenen Gründen nicht übernehmen.
Vor allem aus Kostengründen. Die Kosten seien ein Problem, sagt Kirk Smith und plädiert dafür, das Gas für die Ärmsten zu subventionieren, wie es mancherorts bereits geschieht. Den Klimaschutz solle man von dieser Frage trennen, fordert Smith.
I think it's quite unethical to put the cooking of the poor up on the margin on climate change. I mean, it's you and I that cause climate change.
Es sei unethisch, dass die Armen das Klima retten sollten. Wir Reichen verursachten doch den Klimawandel. Selbst wenn alle 1,6 Milliarden Armen, die mit Holz kochen, auf Gas umstiegen, habe das fürs Klima kleine Folgen, aber riesige für ihre Gesundheit.
Rendezvous, das erwartet Sie hier noch. Bundesrat Ueli Maurer regte sich heute wieder übers Parlament auf.
Wir gewinnen vielleicht einen Blumentopf an der Innenfront, aber es scheint mir dann etwa so, wie wenn wir das eigene Goal spielen.
Stichwort Inhaberaktien, also Aktien, von denen man nicht weiß, wem sie gehören. Der Uhrenmesse Basel World läuft die Zeit davon. Ab morgen ist nur noch die Hälfte der Aussteller da. Und auch das vielleicht zum letzten Mal? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Auch nicht, wenn es der Präsident des Römer Stadtparlaments ist. Und der Iran. Am Tag, an dem der Frühling gefeiert wird, ist am legendären Basar von Teheran die Stimmung bedrückt. Die OECD nervt sich schon länger über die Schweiz und verlangt, dass die anonymen Inhaberaktien abgeschafft werden und zu Namensaktien werden. Damit soll klarer werden, wer welche Aktien besitzt, und das soll wiederum Steuerflucht erschweren. Der Ruf der OECD verhallte auch heute im Nationalrat ungehört. Zum Ärger von Finanzminister Ueli Maurer. So drohe die Schweiz, auf einer schwarzen Liste der OECD zu landen, mit negativen Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Philipp Burkhardt.
Weitgehend konform. Diese Note hat die Schweiz von der OECD bei der letzten Prüfung erhalten. Unser Land erfülle zwar die meisten Standards in Bezug auf Transparenz und Informationsaustausch im Steuerbereich, aber eben nicht alle. Die OECD stört sich insbesondere an der Inhaberaktie, weil sie dem Besitzer Anonymität garantiert und er sich so vor dem Fiskus verstecken kann. Der Bundesrat will deshalb künftig nur noch Namenaktien erlauben und alle bestehenden Inhaberaktien innerhalb von 3 Jahren ebenfalls in Namenaktien umwandeln. Das verstoße gegen Treu und Glauben, kritisiert die SVP. Nicht einmal 3 Jahre sei es her, da habe die OECD Anpassungen bei den Inhaberaktien verlangt, was für viele Unternehmen hohe Kosten verursacht habe. Jetzt plötzlich wolle sie die OECD gleich ganz abschaffen. So gehe das nicht, sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aschi.
Es ist falsch, wenn wir uns hier von einer Organisation, die höchst etatistisch ist, erpressen lassen.
Man könne schon immer wieder die eigene Stärke beschwören, sagt Finanzminister Ueli Maurer an die Adresse seiner eigenen Partei. Aber der Einfluss der Schweiz sei international nicht so groß, wie die SVP meine.
Wir gewinnen vielleicht einen Blumentopf an der Innenfront, aber es scheint mir dann etwa so, wie wenn wir das eigene Goal spielen.
Denn wenn man sich internationalen Standards verweigere, bedeutet das für die Schweizer Wirtschaft Rechtsunsicherheit, betont Maurer. Er wird dabei im Nationalrat von den Linksparteien unterstützt. Unternehmen und Aktionäre hätten viel zu verlieren, wenn die Schweiz auf einer schwarzen Liste lande, mahnt SP-Nationalrätin Adamara.
Vous ne défendez en aucune façon ni les sociétés ni les actionnaires par ce geste. Parce que si la Suisse se retrouve sur la liste des États non coopératifs, elles auront beaucoup à perdre.
Und die Präsidentin der Grünen, Regula Ritz, wundert sich.
Offenbar haben einige hier drin immer noch Mühe damit, das Abwehrdispositiv gegen Geldwäscherei, Korruption und internationale Steuervermeidung zu stärken.
Der Nationalrat entscheidet sich dann für einen Mittelweg. Neue Inhaberaktien soll es zwar keine mehr geben, aber die 55.000 Unternehmen mit bestehenden Inhaberaktien sollen diese nicht in Namenaktien umwandeln müssen. Denn, argumentiert Beat Walti von der FDP,
diese faktische Enteignung halten wir für nicht angemessen.
Doch damit werde die Schweiz bei der OECD nicht durchkommen, zeigt sich Finanzminister Maurer nach der Abstimmung im Nationalrat überzeugt.
Da werden wir international unter Druck geraten und das wird uns entsprechende Probleme geben.
Es ist offensichtlich. Bundesrat Maurer hofft, dass der Ständerat den Entscheid des Nationalrates in der Sommersession korrigiert.
Der Blick auf die Uhr zeigt 13 Minuten vor 13 Uhr. Was tun Sie eigentlich, wenn Sie eine neue Uhr kaufen möchten? Im Internet nachschauen? Oder würden Sie dafür nach Basel an die Uhrenmesse fahren? Morgen beginnt in Basel die Basel World. Das einst wichtigste Branchentreffen ist dieses Jahr aber nur noch ein blasser Schatten seiner selbst. Der weltweit größte Uhrenkonzern Swatch ist nicht dort und auch andere Hersteller bleiben der Messe fern. Ist die Zeit für die Uhrenmesse abgelaufen? Lucia Theiler und Evelyn Kobler haben nachgefragt.
Die Zukunft der Basel World steht auf der Kippe. Selbst jene Uhrenhersteller, die dieses Jahr noch dabei sind, kritisieren die Messe als nicht mehr zeitgemäss. Zenit-Chef Julien Dornach zum Beispiel sagt, er habe Verständnis dafür, dass Swatch und andere Aussteller der Messe den Rücken gekehrt haben.
The shows need to evolve. Historically, these shows, they had been conceived for business to business.
Die Uhrenmessen wie Basel World müssen sich weiterentwickeln. Sie waren traditionell als Händlermessen konzipiert. Nun überlegen wir alle in der Branche, ob und wie wir besser über diese Messen näher zu den Konsumenten gelangen, sagt der Zenit-Chef. Und er hat auch Ideen, wie das zu erreichen wäre.
First of all, make it really a worldwide event, which will be very much open to end clients.
Die Messe sollte ihre Tore einem breiten Publikum öffnen. Sie muss globaler und digitaler werden. Zudem muss die Uhrenmesse für die Aussteller günstiger werden. Saint-Julien Dornard. Manche Aussteller gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen an der Messe gar nicht unter sich bleiben. Jean-Claude Biver vom Luxusgüterkonzern LVMH, zu dem auch Schweizer Uhrenmarken gehören, sagt:
Vielleicht müssten wir auch die elektronischen Uhrenmarken einladen. Apple verkauft 30 Millionen Apple Watches. Die können ja auch kommen. Warum sind die nicht da?
Der neue Messechef Michel Loris-Melikow kennt diese Anliegen. Er habe in den vergangenen Monaten den Ausstellern genau zugehört. Einiges sei darum bereits dieses Jahr anders. Zum Beispiel das Catering. Und Loris-Melikow hat bereits Ideen für das nächste Jahr.
Die Basel World soll in Zukunft eine Plattform werden, wo sich die ganze Community trifft. Und in dieser Community sind eben nicht nur die Aussteller, wir als Veranstalter, die Influencer, Blogger, sondern auch die Sammler und die Endkonsumenten.
Die Messeleitung denkt also in die gleiche Richtung wie die Aussteller. Michel Loris-Melikow will die kommenden Messetage dazu nutzen, die Uhrenaussteller von seinen Plänen zu überzeugen. Verträge für das nächste Mal sind nämlich noch keine unterschrieben.
In Rom wurde heute der Präsident des Stadtparlaments in Handschellen abgeführt. Der Vorwurf: Bestechung. Ausgerechnet bei Marcello De Vito, einem Politiker der Bewegung Cinque Stelle, die sich auf die Fahne geschrieben hat, sauber zu sein. Die Protestbewegung, die in der Stadt Rom und landesweit regiert, hat mit diesem Fall ein Problem mehr. Franco Battel.
Das Movimento Cinque Stelle war in Rom angetreten, um auszumisten. Die Korrupten, die Verfilzten, versprach das Movimento Cinque Stelle aus den altehrwürdigen Palazzi zu vertreiben. Doch seit die Cinque Stelle die Stadt Rom und zusammen mit der Lega das ganze Land regieren, kommt es zu Korruptionsskandalen auch in den eigenen Reihen. Prominentestes Beispiel ist Marcello De Vito. Der Präsident des Römer Stadtparlaments sitzt seit heute Morgen im Römer Gefängnis Regina Coeli. Es geht um genau jene Korruption, um genau jenen Filz, den das Movimento sonst gerne und genüsslich den Altparteien zuschob. Ein Bauunternehmer soll die Verwaltung geschmiert haben, um schnell, ohne lästige Bürokratie und unter Missachtung von Vorschriften bauen zu können. Im Fall De Vitos das neue Fußballstadion der AS Roma. Verurteilt ist der Parlamentspräsident noch nicht, doch die Verhaftung legt den Schluss nahe, dass die Staatsanwälte über gute Beweise verfügen. Movimento-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio kündigte darum kurz nach der Verhaftung an, er habe De Vito aus der Bewegung ausgeschlossen. Doch dieser Fall ist nicht der einzige. Auch der Stadtrömer Personalchef war wegen Korruption verhaftet worden und ist unterdessen auch verurteilt. Oder in Quarto, einer Stadt nahe Neapel, wurde die Gemeinderegierung der Cinque Stelle von der lokalen Mafia, der Camorra, unterwandert. Wer Cinque Stelle wählte, wählte den Wandel. Doch zwischen den Versprechungen des Wahlkampfs und der Realität klafft ein Spalt. Das schadet der von Beppe Grillo gegründeten Bewegung. Bei Wahlen auf Sardinien, in den Abruzzen oder im Friaul hat das Movimento schlecht abgeschnitten. Und erstmals zeigt eine nationale Umfrage, dass die Fünf Sterne nicht nur hinter der Lega, sondern auch knapp hinter den Sozialdemokraten liegen. Der große Test ist die Europawahl im Mai. Und auf dem Weg dorthin ist der Fall Marcello De Vito fürs Movimento ein weiteres Hindernis.
Aus Rom der Bericht von Franco Battel. Iran feiert heute mit dem Frühlingsanfang Neujahr. So will es die alte vorislamische Tradition. Am berühmten Basar von Teheran ist im Vorfeld entsprechend viel Betrieb. Doch die Stimmung ist auf den Nullpunkt, denn die Islamische Republik steckt in einer tiefen inneren Krise. Das erfuhr auch Philipp Scholkmann im Basar von Teheran.
Die zwei Frauen sind aus Isfahan gekommen, der alten Königsstadt mit ihren prächtigen Moscheen in Zentral-Iran. Dort seien die Preise sogar noch unverschämter als hier in der Hauptstadt, sagt die eine. Sie besuchen eine Cousine in Teheran und schieben sich langsam durch die Menschenmassen. Fürs kurze Gespräch lotsen wir sie an den Auslagen in der Hauptgasse vorbei, in eine kleine, weniger belebte Seitengasse bei den Kurzwarenhändlern. Es gibt nichts, was es am Teheraner Basar nicht gibt, nur ist vieles unbezahlbar geworden. Manche Preise haben sich verdoppelt oder gar verdreifacht. Die Frauen begnügen sich mit dem Flanieren zum Zeitvertreib. Fürs Kaufen fehlt ihnen das Geld.
Der Lohn ihres Mannes sei der alte geblieben, der Mindestlohn, sagt die eine, und sie fragt sich, wie das gut gehen kann. Am Basar widerspiegeln sich im Kleinen die großen geopolitischen Machtkämpfe. US-Präsident Trump ist im letzten Mai aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen. Er hat neue, drastische Wirtschaftssanktionen verhängt. Ob er damit das iranische Regime an den Verhandlungstisch zurückzwingen will oder gar völlig in die Knie, darüber wird in Expertenkreisen kontrovers diskutiert. Auch, ob ihm das eine oder das andere tatsächlich gelingen kann. Klar ist, für die Menschen in Teheran haben die Sanktionen Auswirkungen bis tief in den Alltag hinein. Die Landeswährung, der Rial, verlor gegenüber dem Dollar zeitweise 70% seines Werts. Das macht viele Importwaren unerschwinglich, schlägt aber auch auf so manches einheimische Produkt durch. Der Kaufkraftverlust trifft die Armen hart, aber nicht nur. Dem Land breche gerade die Hälfte der Mittelklasse weg, heißt es. Ist also Trump schuld an der ganzen Misere? Keine Ahnung, sagt die eine der Frauen. Eher unsere Regierung, sagt die andere. Überhaupt ist die Kritik in Teherans Straßen bemerkenswert vielschichtig. Manche folgen der Regierung und zeigen auf den amerikanischen Präsidenten. Mindestens so viele andere aber nehmen, wie die Frau aus Isfahan, auch die eigenen Eliten in die Pflicht. Sprechen von grassierender Korruption, Misswirtschaft, argwöhnen, dass sich eine kleine Schicht bereichere, während die Mehrheit leide. Imam Passandide ist Vorbeter in einer kleinen Moschee. Er ist ins Basar-Viertel gekommen, um einen berühmten Ayatollah zu hören. Wie sehr die Menschen unter der Krise leiden, beschäftigt auch ihn. Gleichzeitig fordert er die Iranerinnen und Iraner auf, geduldig zu sein. Sie sollten die Entbehrungen auch als religiöse Prüfung verstehen. Vor 40 Jahren habe das Land die Segnungen der islamischen Revolution erlebt, deren großes Ziel sei die Erlösung der Menschheit. Das rechtfertige jedes Opfer, sagt er. Ähnlich argumentieren die Freitagsprediger aus dem innersten Zirkel des Regimes. Gleichzeitig aber übt der Imam auch Kritik am eigenen Staat. Auch er spricht von der Misswirtschaft der Regierung. Vor 40 Jahren waren die Basarhändler von Teheran eine wichtige Stütze der revolutionären Mullahs. Die Zeiten könnten nicht verglichen werden, sagt einer der Händler. Während der Revolution waren die Patrons an diesem wichtigsten Warenumschlagplatz des Landes reich und einflussreich. Inzwischen haben regimenahe Institutionen wirtschaftlich viel mehr Gewicht. Religiöse Stiftungen oder die ebenso hochgerüsteten wie undurchsichtigen Revolutionsgarden. Zu Beginn der Krise im letzten Juni gingen die Geschäftsleute auf dem Basar so weit, mit einem Streik gegen den Kurszerfall der Währung zu demonstrieren. Der Händler will nicht ausschließen, dass sich das wiederholt, wenn sich die Bedingungen nicht verbessern, sagt er. Die iranische Regierung verspricht nun Lohnerhöhungen, mehr Direkthilfen für Bedürftige. Sie wird dafür Geld drucken oder sich tiefer verschulden müssen. Und doch kann es bestenfalls die Not lindern. Neue Perspektiven sind damit noch keine geschaffen. Sie sehe kein Ende der Misere, sagt die eine der Frauen aus Isfahan. Und nicht nur sie blickt am Basar von Teheran diesem neuen Jahr ratlos entgegen.
Philipp Scholkmann aus Teheran. Die Krise in Iran ist auch Thema in unserer Wochensendung International am Samstag nach 9 Uhr auf SRF 2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Gleich 1:02 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über eine Neuerung, die der Bundesrat will. Eine staatlich anerkannte elektronische Identität fürs Internet. Die Tücken der EID kennt der IT-Jurist Christian Laux. Er verrät sie nach den Schlagzeilen mit Dominik Rolli.
Die EU-Wettbewerbshüter büßen Google mit knapp 1,5 Milliarden Euro. Der US-Internetriese habe seine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung missbraucht, befand die EU-Kommission. Es ist bereits die dritte Milliardenstrafe der EU gegen Google innerhalb 3 Jahren. Beim Besuch einer ungarischen Parlamentsdelegation im Bundeshaus hat die SP-Fraktion den Nationalratssaal geschlossen verlassen. Dies aus Protest gegen die Politik des rechtsgerichteten ungarischen Präsidenten Viktor Orbán. Orbán wird vorgeworfen, systematisch die Menschenrechte einzuschränken. Und im vergangenen Jahr sind in der Schweiz rund 37.500 Ärztinnen und Ärzte tätig gewesen, etwas mehr als im Vorjahr, wie die Statistik des Ärzteverbands FMH zeigt. Diese zeigt auch, dass Ärztinnen in Kaderpositionen nach wie vor deutlich untervertreten sind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.